8% des menschlichen Genoms besteht aus viralen Sequenzen. Das sind sogenannte endogene Retroviren, die sich quasi mit eingebaut haben. Ein Virus könnte man jetzt ja mal zumindest vermuten, hat kein eigenständiges Gehirn, also ist es nicht von sich aus böse, sondern was möchte es tun? Das eigene Material vermehren. Natürlich kann man die Membran um die DNA oder RNA des Virus angreifen. Gar keine Frage. Mhm. Zum Beispiel mit hochprozentigem Alkohol. Wenn wir schon über Evolution sprechen, sollten wir das auch noch um den Punkt ergänzen, dass Viren auch eine wichtige Rolle im Kontext der Evolution spielen.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, in der letzten Deep Dive-Episode, heute vor einer Woche, da haben wir über Bakterien gesprochen, über eine der ältesten Lebensformen der Erde, über einen ja zentralen Teil unseres Mikrobioms. Und wir haben versprochen, in dieser Woche schauen wir uns den nächsten großen, ja ich sag mal, Akteur der Mikrobiologie an, Viren. Viren sind überall. In der Luft, im Wasser, im Boden und natürlich auch in unserem Körper. Schätzungen gehen davon aus, dass es auf der Erde mehr als, jetzt pass auf, kommt eine Riesenzahl, 10 hoch 31 Virenpartikel gibt. 10 hoch 31. Die Mathematikfreaks unter euch, die können sich das vorstellen, für alle anderen. Es ist eine gigantisch große Zahl. Damit gehören Viren also zu den häufigsten biologischen Strukturen auf unserem Planeten. Gleichzeitig stellen Sie die Biologie vor eine grundlegende Frage. Sind Viren überhaupt lebendig? Sie haben nämlich keinen eigenen Stoffwechsel. Sie können sich gar nicht selbst vermehren. Stattdessen nutzen sie die Zellen anderer Organismen, um sich zu kopieren. Viele Viren machen uns krank. Andere spielen wiederum eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem und haben die Evolution des Lebens ganz erheblich mitgeprägt. Was sind Viren also ganz genau? Wie infizieren sie unsere Zellen und warum verändern sie sich so rasend schnell? Darüber sprechen wir hier im Deep Dive. Matthias Baum, unser Gesundheitswissenschaftler aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Mein Lieber, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, mit dabei zu sein.
Matthias, ich habe es eingangs gerade schon gesagt. Sind Viren denn nun Lebewesen oder nicht? Wir haben auch vor einer Woche schon so ein bisschen darüber diskutiert. Mhm. Gib uns da jetzt nochmal einen Einblick. Warum ist das so kompliziert mit den Viren?
Naja, wie du schon gesagt hast, du hast es eigentlich auch schon sehr schön umschifft und umschrieben, dass wir hier eigentlich eher von, wenn wir von Viren sprechen, von, naja, man könnte sagen, genetischen Partikeln, auch infektiösen genetischen Partikeln sprechen. Und wer sich noch an den Biologieunterricht in der 7. Klasse erinnert, weiß wahrscheinlich, dass es ein paar Voraussetzungen gibt, um etwas als lebendig zu definieren oder Leben zu definieren. Dazu zählt ein eigener Stoffwechsel und eine Energieproduktion, beispielsweise eine Fortpflanzungsmöglichkeit in einer bestimmten Form, also entweder Replikation oder wie auch immer. Mhm. So, am Ende haben wir aber genau das bei Viren nicht. Also wir haben eine DNA- oder RNA-Struktur, die in einer Proteinhülle ist, man nennt es Kapsid, und teilweise auch manchmal noch mit einer Lipidhülle, und die können unterschiedlich aufgebaut sein. So, aber am Ende des Tages haben wir keinen eigenen Stoffwechsel, keine eigene Energieproduktion, keine selbstständige Vermehrung. Aber Vermehrung haben wir sehr wohl, aber wir gucken da gleich nochmal drauf, worum es dabei geht. Mhm. Und eben auch keine Eiweißsynthese selbst. Das macht ja das Virusthema vielleicht auch genau deshalb so interessant. Und das bedeutet, Viren können sich nur vermehren, indem sie zelluläre Maschinen eines Wirts oder einer Wirtszelle kapern. So könnte man es beschreiben. Und das bedeutet, Viren können weiter bestehen, auch außerhalb einer Wirtszelle, aber sie brauchen sie letztendlich für all diese Prozesse.
Ja, ist spannend. Also es ist eine sehr eigene Form des, in Anführungszeichen, Lebens. Also je nachdem, wie man eben Leben definiert. Aber ich finde es faszinierend, dass eben diese Struktur, so nennen wir sie jetzt einfach mal, tatsächlich über Millionen existiert in einer unglaublich großen Vielfalt und Mutation und ständigen Veränderungen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Mhm. Obwohl sie eben, wie du ja sagst, keine eigene Fähigkeit hat, sich zu replizieren oder sich zu vermehren im klassischen Sinne, wie wir uns das irgendwie vorstellen, sondern dass es immer angewiesen ist auf einen Wirt, auf eine lebende Zelle. So, und das wollen wir irgendwie besser noch verstehen. Wie funktioniert so eine Infektion, eine Virusinfektion auf zellulärer Ebene. Was macht das Virus?
Genau, also typischerweise haben wir hier unterschiedliche Schritte. Ne? Wir nehmen ein Virus, was quasi definitionsgemäß nicht lebt, aber irgendwie an, im Regelfall, irgendwelche Schleimhautbarrieren herankommt und dann in Zellen eindringen kann. Mhm. Und wer sich noch an die Zeiten erinnert, wo es mal Viruspandemien gab, auch da haben wir sicherlich das ein oder andere Mal schon zugesprochen gehabt oder auch diese Mechanismen erklärt. Das heißt, ein Virus nutzt einen spezifischen zellulären Rezeptor. Ja, der jetzt aber nicht, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass das ein Rezeptor ist, der extra für dieses Virus gebaut ist, sondern das Virus hat es geschafft, über diesen Rezeptorweg in den Körper beziehungsweise in die Zelle zu gelangen, vielmehr. Das heißt, dann wird das Virus über die sogenannte Endozytose aufgenommen. Also es gibt eine Membranfusion. Es gibt so schöne grafische Darstellungen auch, die das dann zeigen. Das wird quasi wirklich integriert. Dann wird in der Zelle das Virus Genom freigegeben. Dann nutzt quasi dieses genetische Material, die Ribosomen, die quasi neue Eiweiße abspielen und verschiedene Enzyme der Wirtszelle, um die eigene virale DNA oder RNA zu reproduzieren. Und dann werden ganz viele, und also stellt euch das vor, es ist eine genetische Information und die besteht darin, ey, ich brauche die Kapselhülle, ich brauche eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Eiweißstruktur. Und das ist nur die Information, aber die Zelle wird gekapert. Und dann habe ich diesen Verlauf dieser Replikation, dann werden neue Viruspartikel zusammengebaut und am Ende eine Freisetzung, sodass ich das an unterschiedlichen Zellen dann eben verbreiten kann.
Super spannend. Also kann man, sagen wir mal, vereinfacht sagen, dass das Viren im Grunde ja extrem effiziente genetische Parasiten sind? Wäre das etwas?
Parasiten trifft es teilweise ganz gut, wird gerne auch so beschrieben. Mhm. Man darf Viren auch nicht, und das wollen wir sicherlich auch noch drauf eingehen, nicht nur negativ beurteilen, ja, sondern wir haben natürlich, und genau diesen Prozess, eher in Verbindung, dass jetzt das Immunsystem aktiv wird und versucht zu reagieren. Und was haben wir dann, je nach Immunstatus einer jeweiligen Person, nicht eine Infektion, sondern eine Immunreaktion. Und die macht uns nachher Symptome. Also simpel gesprochen, bei einem viralen Infekt, dann tritt das Virus auch in die Zelle ein, repliziert sich und die ein oder anderen sagen dann, ja, ich habe gar keine Erkrankung, ja, weil das Immunsystem vielleicht nicht reagiert, aber die Infektion, das Eindringen des Virus hat unter Umständen schon stattgefunden.
Lass uns da nochmal bleiben, auch evolutionsbezogen nochmal drauf schauen. Warum sind Viren evolutionär, ja, zum einen natürlich schon so lange auf unserem Planeten und wahrscheinlich auch an anderen Orten im Universum irgendwie existent, obwohl sie eben keinen eigenen Stoffwechsel haben? Wie kommt das? Wie machen sie das? Warum sind sie evolutionär so erfolgreich?
Naja, also sie sind erfolgreich, weil sie brauchen nicht so viel. Sie haben ihre DNA- oder RNA-Struktur, also das genetische Material. Und diese Replikation findet dann eben auch sehr schnell statt. Und dann wissen wir auch, dass, und das ist ja einer der Treiber auch für Evolution, also Virusevolution. Jetzt, da können wir Evolution ein bisschen schneller sehen als bei Homo sapiens beispielsweise. Mhm. Das heißt, wir haben eine hohe Mutationsrate. Ja, gerade bei RNA-Viren.
Warum? Warum verändern sich diese Viren so schnell wie?
Warum passiert das? Wir haben eben durch dieses schnelle Abspielen und das schnelle Nachbauen der Strukturen natürlich eine gewisse Fehleranfälligkeit und dann wird Mutation eher sichtbar. Ne? Wir sehen Mutation sowohl bei Menschen als auch bei allen anderen Lebewesen. Aber natürlich ist die Generation unter Umständen deutlich länger. Das heißt, es wird nicht unmittelbar sichtbar. Mhm. Und das haben wir bei Bakterien teilweise auch, aber bei Viren nochmal schneller. Und wenn man sich hier auch daran erinnert, wie schnell solche Mutationen entstehen können, stellt man sich das vor. Jetzt bezieht sich das nicht nur auf die Replikation einer Zelle, sondern vieler im menschlichen Körper, dann einer weiteren Verteilung, dann der erneuten Replikation. Und das Ganze geht sehr schnell, dadurch eine schnellere Mutation und damit auch quasi ein für sich genommen, ein Virus selbst, einen evolutionären Erfolgsfaktor, so könnte man sagen. Ne? Aber wenn wir schon über Evolution sprechen, sollten wir das auch noch um den Punkt ergänzen, dass Viren auch eine wichtige Rolle im Kontext der Evolution spielen. Ja? Was viele vielleicht nicht auf dem Schirm haben, weil man sagt, naja, du hast es ja auch so schön gerade eben noch gesagt, so Parasiten irgendwie oder die infizieren uns. Das greift ein bisschen zu kurz. Also ein Virus könnte man jetzt ja mal zumindest vermuten, hat kein eigenständiges Gehirn, also ist es nicht von sich aus böse, sondern was möchte es tun? Quasi das eigene Material vermehren. Das macht durchaus Sinn. Mhm. Und das passiert nicht erst, seitdem wir Erkältungen kennen, sondern das passiert schon sehr lange und auch im Laufe der Evolution. Jetzt geht's nicht um die Evolution eines Virus, sondern Viren grundsätzlich. So, und das ist ein extrem spannender Punkt. 8% des menschlichen Genoms besteht aus viralen Sequenzen. Das sind sogenannte endogene Retroviren, die sich quasi mit eingebaut haben. So, was das bedeutet, heißt, es ist Teil von uns geworden. Und das macht letztendlich ein Virus eben auch. Es setzt eine Struktur ein in unserem Bereich. Und wenn das Ganze nicht funktioniert oder das Immunsystem überschießend reagiert, überlebt der Wirt unter Umständen noch nicht. Aber wenn es funktioniert, auch nur bei einem bestimmten Teil, und dadurch ist eine Verbreiterung möglich, dann könnte man auch wieder sagen, okay, es hat beides einen Vorteil für das Virus selbst, weil die Information wird weitergegeben. Gleichzeitig hat der Wirt auch eine Veränderung im Laufe der Zeit. So, und ein schönes Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen, ist, das kennen einige vielleicht auch, Synezitin. Das ist ein virales Protein, das für die Plazentaentwicklung notwendig ist. So, und ohne die viralen Gene, die irgendwann mal eingebaut worden sind, gäbe es wahrscheinlich die Struktur einer Säugetierplazenta nicht. Also es ist nicht nur menschspezifisch.
Aha, ja? Okay.
Und das macht es doch nochmal ein bisschen breiter oder interessanter, wenn man sagt, okay, Viren sind jetzt nicht nur schlecht und evolutionär Teil von uns gewesen und auch heute Teil von uns. Wir haben schon häufiger über das Mikrobiom gesprochen. Man kann auch insgesamt über Biome sprechen. Und eine Formulierung, die ich schon häufiger mal gesagt habe, ist, wenn wir auf Mikroorganismen schauen, schauen wir auf Bakterien, Viren und Pilze. Und es gibt quasi auch ein spezifisches Virom, was bei Menschen quasi zu finden ist. Und dann gibt es unter anderem Bakteriophagen, die zählen quasi zu dem Virom mit dazu. Aber eben auch persistierende humane Viren, die erstmal nicht krankmachend sind. Aber es gehört mit dazu. Und im Gesamtausgleich beeinflusst es eben auch das Mikrobiom. Oder wenn man das Virom quasi mit dazu zählen würde, steht das auf jeden Fall in Verbindung. Die Immunentwicklung, die Immunregulation. Also da ist nicht auch alles schlecht dran. Und das Ziel sollte nicht sein, ähnlich wie bei Bakterien auch, zu sagen, okay, steril ist die beste Lösung.
Ja, wir haben es bei Bakterien, wer die Folge nicht gehört hat, auch besprochen. Bakterien haben auch so ein Imageproblem, ja. Irgendwie haben wir irgendwann mal in den Kopf geimpft bekommen, oh, Bakterien sind so gefährlich, wasch dir die Hände, da sind ja, Bakterien dran.
Ja, ja, ich habe im Nachgang auch nochmal überlegt, dass wir natürlich das Thema auch schon längere Zeit ja auch anders aufgreifen und das, glaube ich, auch verständlicher geworden ist. Aber klar, die erste Assoziation ist die bösen Bakterien. Und bei den Viren, Felix, wahrscheinlich noch mal mehr, ne? Wo man schnell sagen würde, ja. Naja, mit Viren möchte ich auf gar keinen Fall konfrontiert werden, was in manchen Situationen auch durchaus sinnvoll ist. Ne?
Also, wenn wir das Thema Evolution noch mal abschließen wollen, so habe ich das hier verstanden und auch in meiner Recherche mir verinnerlicht. Also, Viren haben keinen Zweck oder keinen Plan im eigentlichen Sinne. Sie existieren, weil sie extrem erfolgreich im Vermehren und Weiterentwickeln sind. Mhm. Und man kann unterm Strich sagen, Evolution belohnt also nicht Sinn oder Nutzen, sondern Reproduktionsfähigkeit.
Das ist wie bei uns ehrlicherweise auch. Mhm. Verkürzt, aber wir lassen es heute mal so stehen.
Ja, aber ist doch spannend, wenn man das wirklich mal so runterbricht, ja. Also sie existieren nicht, weil sie einen Zweck erfüllen sollen, sondern erstmal ja. Existieren sie, weil sie evolutionär extrem erfolgreich sind.
Ja, und auch die Wertung so ein bisschen rauszunehmen, dass mhm. man eben nicht in gut und schlecht einteilt, sondern dass dieser Zweck, also quasi wie so der Motor der Evolution insgesamt ist, Replikation, Fortpflanzung, Weitergeben der Erbinformationen, so vereinfacht ausgedrückt, mhm. Das hier auch der Fall ist. Und wenn wir es im Laufe der Evolution uns anschauen, dann hat das einige Male ziemlich erfolgreich funktioniert. Und es ist Bestandteil davon, dass wir heute sind, wer wir sind.
Mhm. Lass uns mal über das Thema Antibiotika sprechen. Sie wirken bei Bakterien, aber eben nicht bei Viren.
Ja.
Warum ist das so? Warum haben Antibiotika bei Viren keine echte Funktion oder keine echte Wirkung?
Antibiotika gegen das Leben können quasi gezielt bakterielle Strukturen angreifen. Das kommt so ein bisschen auf den Wirkstoff an, ob man sowas wie Penicillin nimmt oder heute auch spezifischere Antibiotika gegen spezifische Stämme. Naja, was am Ende des Tages passiert ist, entweder die Zellwand wird zerstört, sodass die Bakterien abgetötet werden können im Nachgang. Vielleicht wird die DNA-Replikation beeinflusst, die Ribosomen, also die Eiweißvermehrung quasi der Bakterien mit beeinflusst. Wenn wir uns das vorstellen, haben wir also quasi eine spezifische Wirkung eines Pharmakons auf ein Bakterium. Manchmal wissen wir auch, okay, das kann ganz viele Bakterien betreffen, weil viele Zellwände letztendlich zerstört worden sind. Das ist ja das, was wir in der Antibiotikumtherapie immer wieder auch besprechen. So, bei Viren, wie eben schon eingangs erwähnt, haben wir das natürlich nicht. Also da, wo das ansetzen würde, macht das relativ wenig Sinn. Natürlich kann man die Membran um die DNA oder RNA des Virus natürlich angreifen. Gar keine Frage. Mhm. Zum Beispiel mit hochprozentigem Alkohol, ne, wenn wir über Desinfektionsmittel sprechen. Aber wo befinden sich die Viren, dass sie für uns zum Problem werden? Nicht unbedingt auf den Handinnenflächen, sondern dann, wenn wir es uns an die Schleimhäute irgendwie vielleicht ranschmieren. Und da jetzt mit reinem Alkohol ranzugehen, macht unseren körpereigenen Zellen auch nicht so viel Freude. So, das bedeutet, hier macht Antibiotikumtherapie keinen Sinn. Es gibt teilweise auch immer noch die Strategie, bei viralen Infekten, bei immungeschwächten Personen parallel ein Antibiotikum mit einzusetzen, um das Risiko einer Superinfektion zu minimieren. Jetzt wissen wir, okay, auch Bakterien haben eine Evolution, die sie durchleben und nicht alle werden abgetötet. Bedeutet, es entstehen letztendlich Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika. Und das soll unbedingt vermieden werden. Von daher wird es nicht mehr so breit eingesetzt. Aber deswegen kennen vielleicht viele diese Verbindung. Na, wenn ich einen viralen Infekt habe, habe ich auch schon mal ein Antibiotikum bekommen. Entweder präventiv oder es war parallel schon eine Superinfektion mit einem anderen Bakterium. Das heißt, die virale Medikation muss etwas anderes machen. Sie muss spezifische Schritte der Virusreplikation hemmen, ja, oder blockieren. Also virale Polymerasen oder bestimmte Enzyme, Proteasen, die es nachher braucht oder die quasi den Eintritt hemmen können, dass es gar nicht eintreten kann. Das ist alles ein möglicher Ansatzpunkt. Oder wir können über Impfstoffe sprechen. Da ist der Weg aber ein anderer. Sprich, ich bereite mein Immunsystem schon im Vorfeld auf das Virus vor, wenn es reinkommt, dass ich schon Antikörper produziert habe, dass es dann im Idealfall vermieden wird, dass es zu einer Immunreaktion, also Infektion kommt es vielleicht immer noch, aber einer starken Immunreaktion kommt, die Erkrankung zu stark wird.
Okay, das heißt, der wirksamste Schutz gegen Viren ist am Ende unser eigenes Immunsystem, dass wir durch eine Impfung, du hast es gut beschrieben, entweder darauf vorbereiten können. Wir haben alle auch noch die Covid- oder Corona-Pandemie im Kopf. Die meisten von uns werden geimpft worden sein mit diesen mRNA-Impfstoffen, die also unseren Körper darauf vorbereiten, Achtung, wenn so ein Virus reinkommt, weißt du schon Bescheid, du hast schon Antikörper produziert und kannst es schneller, sagen wir mal, angehen und bekämpfen und das Virus kann sich nicht so massiv ausbreiten, wie es das könnte, wenn wir eben ungeimpft wären.
Das ist genau der Hintergedanke dabei und dann gibt es unterschiedliche Impfstofftypen. Du hast gerade schon sowas mit angesprochen. Mhm. Bei einem mRNA wird quasi ein Teil der Information, also mRNA lässt schon mit vermuten, okay, da gibt es auch wieder genetische Information quasi, aber die geht jetzt nicht an den Zellkern, wie es das Virus selbst machen würde, sondern bezieht sich auf die Ribosomen. Dann werden diese Eiweißstrukturen produziert, die werden präsentiert auf den Zellen und dann kann das Immunsystem dagegen Antikörper bilden. Deswegen hat man auch einen Impfschutz nicht unmittelbar, sondern man kann das natürlich auch mit Totimpfstoffen oder sonstigen, also unterschiedliche Möglichkeiten, die es da gibt. Ohne das Thema jetzt heute auszuweiten, ist das zumindest etwas mit dem Blick auf Risikoabwägung von schweren Erkrankungen und dann natürlich auch schweren Verläufen. Das geht in unterschiedliche Virusbereiche versus, okay, Nebenwirkungen, Reaktionen, die nach einer Impfung eben auch mit auftreten können. Das haben wir auch bei Corona eindeutig gesehen oder auch bei Corona-Impfungen, was ja heutzutage immer noch ein großes Thema ist.
Mhm. Also, wir haben gelernt, Viren sind, sagen wir mal, viel nützlicher und wichtiger in unserer Evolution, in unserem Leben, als ihr Image häufig vermuten lässt. Mhm. Wir brauchen sie, sind ein wichtiger Teil unseres Bioms oder Mikrobioms. Und dass sie sich so extrem verbreiten und so lange auch existieren können, sie sind einfach wahre Meister der Evolution, der Reproduktion, wenngleich sie eben auch keine eigenständige Lebensform sind, wie wir es zumindest definieren. Mhm. Matthias, wieder viel gelernt. Einen kurzen Ausflug will ich trotzdem noch machen. Ich habe neulich noch eine Schlagzeile gelesen, dass irgendwo im Permafrost in Sibirien Jahrtausende alte Zombie-Viren gefunden wurden, so war die Überschrift. Also irgendwelche Viren, die knapp 50.000 Jahre alt sind, mhm, und die man jetzt im Labor wieder reaktivieren konnte. Und da gab es also natürlich nun viele, die gesagt haben, oh, das ist jetzt extrem gefährlich. Gib uns da vielleicht nochmal einen kurzen Abriss. So uralte Viren, die irgendwo liegen oder im Boden sind oder vielleicht, mhm, in alten Pharaonengräbern seit 3000 Jahren schlummern und plötzlich macht da jemand so eine Kammer auf. Ist das eine reelle Gefahr oder ist das, ja, ich sag mal, eine schöne Schlagzeile, vor allem online?
Naja, sagen wir mal mit Blick auf diesen aktuellen Befund, ne, oder das, was man entdeckt hat, also diese Viren wurden quasi reaktiviert. Da zeigt sich, das hat keinen direkt, diese speziell gefundenen Viren haben jetzt keinen direkten Einfluss auf den Menschen. Mhm. Grundsätzlich gilt, wenn wir Viren finden, die human eben auch zum Problem werden können, dann könnte das ein Thema werden. In dem Falle jetzt nicht, aber spannend ist natürlich, wenn plötzlich etwas auftaut, was jahrelang stark gefroren war. Und das bringt uns natürlich zum anderen Thema, nämlich Klimaveränderung, Klimawandel und damit auch Freilegen von Strukturen, wo das eben vorher nicht der Fall war, dass die Überlegung natürlich besteht, okay, hier werden uralte Viren wieder rausgegeben, die noch gar keine Rolle gespielt haben. Ein Risiko ist definitiv dafür da. Jetzt darauf bezogen halte ich das für aktuell eher in der Einordnung als lösbar oder auch nicht für ein menschliches Problem gerade.
Viren gehören zu den faszinierendsten und zugleich rätselhaftesten Akteuren der Biologie. Sie sind keine klassischen Lebewesen und trotzdem haben sie die Evolution des Lebens, unser Immunsystem und eben auch viele Krankheiten entscheidend geprägt. Und Leute, wir bleiben beim Thema Mikroorganismen. Im nächsten Health Nerds Deep Dive, heute in einer Woche, da sprechen wir über Pilze. Eine weitere, oft unterschätzte Welt zwischen Medizin und Mikrobiologie. Wir gucken uns das sehr genau an, was Pilze genau sind, wie sie funktionieren, was sie machen im Deep Dive hier bei den Health Nerds. Bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.